NZZ Megaherz. Glauben?
Oh Gott.
Wir leben ja in einer Welt, in der Glauben vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen ist, zumindest im klassischen Sinne. Den Kirchen laufen die Mitglieder davon. Ein Drittel der Schweizer Bevölkerung gibt heute an, keiner Religion anzugehören. Das sind dreimal so viele wie noch im Jahr 2000. Aber Glauben und Spiritualität sind keineswegs ausgestorben. Im Gegenteil vielleicht sogar. Wir meditieren, wir folgen Witchfluencern, also modernen Hexen auf Instagram. Wir gehen zu Kakaozeremonien, wir lesen Horoskope. Was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter? Warum ist Glauben manchen sogar so wichtig, dass sich Kriege darüber entfachen? Das fragen wir in dieser neuen Staffel NZZ Megaherz. Und damit herzlich willkommen zu Staffel 5 mit dem Titel Glauben, oh Gott. Ich bin Jenny Rieger und bei mir im Studio ist die Regisseurin Barbara Miller. Herzlich willkommen.
Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
Wir starten jetzt in diese Staffel mit einer schillernden Persönlichkeit, nämlich dem Dalai Lama, dem obersten Vertreter des tibetischen Buddhismus. Barbara, wann hast du den Dalai Lama das erste Mal getroffen?
Ganz genau kann ich das nicht mehr sagen, aber das war in meiner Kindheit, weil meine Mutter hat mich sehr oft mitgenommen, wenn der Dalai Lama irgendwo in Europa war und seine Teachings oder seine Events gehalten hat. Und für mich war das immer so eine unglaublich positive Persönlichkeit, die mich eigentlich so von der Kindheit an begleitet hat.
Ah, wow, ja. Da geht es wahrscheinlich nicht nur dir so. Also was spirituelle Oberhäupter angeht, ist ja kaum einer so bekannt wie der Dalai Lama. Und ich würde jetzt auch mal behaupten, kaum einer hat so ein gutes Image. Doch warum ist das eigentlich so? Darüber wollen wir heute mal reden. Hat der Dalai Lama irgendwas zu bieten, was andere Kirchenchefs nicht zu bieten haben? Barbara, du hast einen Film über den Dalai Lama gemacht. Der heißt Wisdom of Happiness. Wir hören mal kurz in den Trailer rein.
Not talking about God. Not talking about next life. This very life. Just one life. A billion human beings. Everybody, including our enemy, wants peace.
Ja, der Dalai Lama ist heute 89 Jahre alt. Im Film sieht man am Anfang, wie ihm in einen Stuhl geholfen wird. Eine Frau mit blonden Haaren tupft ihm so ein bisschen die Stirn ab. Das bist du, Barbara.
Ja, genau.
Ja, also du hast den Dalai Lama auch ganz nah face-to-face erlebt. Wie war diese Begegnung?
Also die Begegnung war, es ist immer komisch zu sagen, aber sie war wirklich unglaublich schön. Es ist der Mensch nahe zu erleben, er ist so ein lustiger, liebevoller, offener, humorvoller Mensch. Mhm. Er hat auch Witze gemacht, als ich ihm eben abgetupft habe, damit er nicht glänzt vor der Kamera, hat er gefragt, ob ich überhaupt noch ein bisschen Lippenstift dabei habe. Das wäre doch auch noch eine Option. Also wirklich sehr, sehr liebevoll. Also so, wie man ihn eigentlich erlebt in den großen Events, ist er auch in der persönlichen Begegnung.
Ja, also dieses öffentliche Image hat sich da irgendwie bestätigt.
Genau.
Hast du da vielleicht irgendwie auch noch ein Beispiel, wie er so ist im Umgang? Gab es da noch irgendwelche besonderen Anekdoten oder so?
Ja, also wir haben wirklich ein sehr großes Set vorbereitet. Alle waren unglaublich aufgeregt. Wir hatten eine Schweizer und eine indische Crew, also ungefähr 10, 12 Personen. Wir durften in seinen Privatgemächern ein Set aufbauen, ein Filmset in dem Sinn, und waren so ehrfürchtig am Warten, bis er kommt. Und er ist reingekommen, hat alle persönlich begrüßt, hat gelacht. Und ist dann zu unserem Tonmeister gegangen und hat ihn an den Koteletten gekitzelt. Hat das so lustig gefunden, dass er Haare im Gesicht hat. Und da war natürlich der Bann gebrochen. Also wirklich sehr liebevoll und lustig. Und so wie er sagt, also alle Menschen sind gleich. Und das lebt er auch. Also das spürt man auch, wenn man in seiner Nähe ist.
Barbara Miller ist 1970 in Zürich geboren. Dort hat sie auch Filmwissenschaft, Philosophie und Psychologie im Grundstudium studiert, bevor sie ein Jurastudium mit Lizenziat abschloss. Seit 2001 ist sie freischaffende Dokumentarfilmregisseurin. Religionen haben auch in einem ihrer früheren Filme eine Rolle gespielt. Der heißt Hashtag Female Pleasure und wurde 2018 am Filmfestival Locarno uraufgeführt und mehrfach preisgekrönt. 2019 wurde er der international erfolgreichste Schweizer Dokumentarfilm. Darin porträtierte sie 5 Frauen aus den 5 Weltreligionen, die sich für sexuelle Aufklärung und Selbstbestimmung rund um den Globus einsetzen. an ihrem aktuellen Film Wisdom of Happiness, A Heart to Heart with the Dalai Lama, hat Barbara 5 Jahre lang gearbeitet. Er ist eine schweizerisch-amerikanische Koproduktion und ist aktuell noch im Kino zu sehen. Kommen wir doch erstmal zur Person dieses jetzigen Dalai Lamas. Also der 14. Dalai Lama heißt Tenzin Gyatso. Er wird als Reinkarnation des vorherigen Dalai Lama angesehen und irgendwie so eine Linie in reinkarnierten Dalai Lamas. Das hat ja irgendwie auch was Mystisches, oder? Also so aus unserer Perspektive, der Dalai Lama wird als Kind schon ausgesucht. Wie funktioniert dieser Prozess genau?
Ja, es ist eigentlich, bevor ein Dalai Lama stirbt, gibt er Zeichen oder Hinweise, wo er wiedergeboren werden könnte. Mhm. Also in welcher Gegend zum Beispiel jetzt in Tibet und was die Anzeichen sind, wie man dieses Kind erkennen kann. Und jetzt bei diesem 14. Dalai Lama war es so, also man hat auch der 13., der hat vorausgesagt in dieser Region und dann ist so eine Truppe ausgeschwärmt und hat ganz viele Sachen mitgenommen vom 13. Dalai Lama. Und sie gehen dann zu Kindern, die an diesen Tagen geboren wurden, wo der Dalai Lama gestorben ist, der vorherige, und haben diese Gegenstände irgendwo dabei. Und der 14. Dalai Lama, irgendwie, der war ja ganz klein und der hat diese Truppe gesehen und hat einen Gegenstand in der Hand von einem dieser Leuten gesehen und ist da hingerannt und hat gesagt, das ist meins. Also dieses Wiedererkennen. Und dann gibt es ganz viele Tests zum Schauen, ob das wirklich die Reinkarnation sein könnte. Und nachher ist es halt, was der Dalai Lama auch im Film erzählt, in Wisdom of Happiness, es ist dann schon sehr schwierig für ein kleines Kind eigentlich diesen Prozess zu machen. Mhm. Also es ist ja nicht einfach eine heilige Figur, sondern ein Kind, das eigentlich spielen möchte. Eben, ja, und dann das ganze Lernen von diesem, wie verhält man sich als Dalai Lama.
Das ist auch eine große Last für so ein Kind oder eine Person, die halt irgendwie aufwächst mit dieser Bürde dieses Amtes, oder?
Ja, genau. Also das war auch interessant, das von ihm zu erfahren, dass es eben nicht einfach so ist, ups, man ist heilig und es funktioniert. Ja, sondern dass er eigentlich als Kind genau diese, also eine ziemlich harte Schule durchgegangen ist, zusammen mit seinem Bruder, um diese Funktion überhaupt übernehmen zu können. Das ist natürlich eine große Verantwortung damals jetzt. Das ist jetzt ja nicht mehr so, aber damals war es ja die weltliche und die religiöse Führung, die ja eigentlich auf seinen Schultern tragen musste.
Tibet, ja.
Genau.
Ja, genau. Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Der Dalai Lama lebt seit 1959 im Exil in Indien, in Dharamsala. Nach der Besetzung Tibets durch China ist er mit zehntausenden Anhängern dorthin geflohen und ist seitdem viel international unterwegs. Er hat auch Kampagnen für Tibets Autonomie gemacht. Er hat auch wahrscheinlich dazu beigetragen, den Buddhismus so in die Welt zu tragen. Was glaubst du, welche Rolle spielt das für diesen Status, den er jetzt hat?
Also ich glaube schon, dass das eine große Rolle spielt, weil es war eigentlich wirklich eine tragische Geschichte. Als China eigentlich in Tibet einmarschiert ist, noch nicht sehr militärisch, aber so in Ansätzen, war der Dalai Lama sehr offen. Er bezeichnet auch im Film den Mao als seinen Vaterfigur. Also so eine Vaterfigur war das für ihn. Er hat das auch interessant gefunden, Buddhismus und Kommunismus, weil er hat gedacht, ja, der Kommunismus sagt eigentlich auch, alle Menschen sind gleich. Und dann zu erfahren eigentlich, dass es nur darum geht, dieses Land zu vereinnahmen und da die Macht auszuüben der kommunistischen Partei, das war für ihn auch ein großer Schock. Und er ist ja dann eigentlich mit ganz einer kleinen Truppe geflohen. Und es sind dann ganz viele Tibeterinnen und Tibeter nachgekommen, weil die Situation einfach nicht mehr tragbar war. Und ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt, wenn man dann plötzlich im Exil lebt und nicht mehr nach Hause kommt und man hört von den Gräueln, die in Tibet passieren durch die chinesische Regierung. Und natürlich seine Haltung dazu. Also er hat dazu aufgerufen, dass man nicht mit Gewalt darauf reagiert, sondern dass man eigentlich gewaltfrei versucht, einen Dialog zu etablieren. Und ja, das hat sicher viel dazu beigetragen, dass die Menschen auch finden, es ist unglaublich, dass jemand, der so etwas erlebt, eigentlich alles verliert. Sein Volk, sein Land, seine Position. Ja, und ich glaube, das hat sicher dazu beigetragen, dass er, dass man auch sagen kann, er hat eine große Glaubwürdigkeit in dem, was er tut, in dem, was er sagt. Und dass er dann um die Welt gereist ist und eben Religionsführer von allen Religionen getroffen hat, zum Dialog eingeladen hat, überall auf der Welt war, Regierungschef und Chefin getroffen hat. Ja, es ist eigentlich schön, dass jemand, der so solche Messages in die Welt bringt, auch diese Anerkennung bekommt.
Mhm. Ja. Ja, und du hast es auch schon ein bisschen beschrieben, oder? Er tritt immer mit einer großen Toleranz auf, auch gegenüber anderen Religionen. Auch zum Beispiel interessiert er sich für Wissenschaft, was ja, glaube ich, auch heutzutage irgendwie ein relevanter, sympathischer Zug sein kann für so einen spirituellen Führer eigentlich.
Ja, ich glaube, das hat alles mit dieser Art zu tun, dass er absolut antidogmatisch ist. Mhm. Also er hat zum Beispiel immer gesagt, wenn er irgendwo aufgetreten ist, er möchte überhaupt nicht, dass die Leute zum Buddhismus konvertieren, sondern die Leute sollen in dem Glauben, wenn sie einen haben, bleiben, dass das wichtig ist, dass man eigentlich die eigenen Wurzeln hat. Heute sagt er eigentlich, neben der Religion eigentlich noch viel wichtiger ist die säkulare Ethik, wie er das nennt. Also eigentlich das, was uns alle Menschen verbindet, die Menschenrechte, dieses Gemeinschaftliche, dass das viel weiter eigentlich über der Religion steht, weil die Religion eben, wie du gesagt hast, sie führen oft zu Kriege, sie führen zu Hass, sie führen zu dieser Auseinanderdividierung, zu sagen, wir und die sind so, die machen es so, die anderen, anstatt das, was eigentlich der Dalai Lama sagt, es ist so wichtig, dass wir uns als Menschen erfassen, die alle auf diesem Planeten leben. Mhm. Also, und ich glaube, diese Antidogmatik, diese Offenheit allen Menschen gegenüber, das ist schon etwas, das ja, wo sich auch viele Menschen vielleicht danach sehnen.
Ja, eben, das ist ja auch so eine Botschaft der Hoffnung, die, glaube ich, alle gerade ganz gut gebrauchen können.
Ja, also die Schwester vom Dalai Lama hat ja, als sie den Film gesehen hat, Chetsun Pema, hat gesagt, das ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Weil gerade in der heutigen Zeit, wo es wieder darum geht, eben immer Grenzen zu setzen zwischen Nationen, zwischen politischen Richtungen, zwischen Körperfarben, ist das natürlich wirklich so, ja, die Message, die sagt, hey, was soll das eigentlich? Es ist, also wenn man den Planeten von ein bisschen weiter oben anschauen würde, würde man sagen, was ist das für eine komische Spezies? Die Menschen, die so komische Unterscheidungen machen und die nicht verstehen, dass sie eigentlich zusammenhalten sollten. Und ich glaube, der Dalai Lama ist halt auch in vielen Themen sehr modern. Er setzt sich sehr für Umweltschutz ein, also ist sich sehr bewusst, was du vorhin auch gesagt hast, ebenso die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, Quantenphysik, das hat ihn alles immer sehr interessiert. Und er setzt sich damit auch wirklich auseinander. Und eben, er ist auch jemand, das sagt er auch, der regelmäßig Nachrichten schaut oder hört, um zu wissen, was in der Welt passiert. Und ein wichtiger Aspekt finde ich schon auch noch, dass er, der Dalai Lama in Wisdom of Happiness sagt, meine Nachfolgerin könnte auch eine Frau sein. Mm. Das finde ich auch sehr toll, dass der Dalai Lama eigentlich sein Leben lang sich dafür eingesetzt hat, auch als er seine weltliche Position abgegeben hat, war es ihm ganz wichtig, dass die Hälfte des Parlaments, des tibetischen Exilparlaments Frauen sind. Also diese Wertschätzung der Frauen, aber auch des Weiblichen eben. Er sagt ja eigentlich, das Mitgefühl kommt von seiner Mutter. Das hat er eigentlich da gelernt und wirklich, er sagte, meine Mutter war mein erster Guru. Sie hat mir das Mitgefühl und diese Liebe für alle Menschen mitgegeben. Und diese Wertschätzung des Weiblichen, das, was er auch sagt, ja, das ist ein Teil von mir geworden und jeder Mensch, nicht nur Frauen, sondern auch Männer haben das ja in sich. Und das ist eigentlich das, was kultiviert werden sollte. Das ist schon eine sehr schöne Botschaft, die eben nicht auf Gut und Böse beruht, sondern so auf einer, jeder Mensch hat das in sich und kann das auch hervorbringen und nach dem Leben.
Mhm. Barbara, bist du gläubig erzogen worden? Also spielt Spiritualität und Glaube irgendwie eine große Rolle in deinem Leben?
Also ich persönlich bin eigentlich nicht in einer Religion erzogen worden. Also meine Mutter hat sich sehr für Spiritualität interessiert. Mein Vater ist absolut Atheist und ist aus der Kirche ausgetreten. Und von dem her war es für mich interessant, die verschiedenen Seiten anzuschauen und auch die verschiedenen Religionsrichtungen anzuschauen. Ich würde mich jetzt nicht als religiösen Menschen bezeichnen, aber ich finde Spiritualität etwas sehr Interessantes. Und ich glaube auch, die Auseinandersetzung mit dem Dalai Lama hat für mich viel mit dieser Spiritualität, aber im Sinn auch von einer Menschlichkeit zu tun.
Ja. Und jetzt der tibetische Buddhismus per se, also eben du hast gesagt, du hast als Kind den Dalai Lama schon ein paar Mal erlebt, aber darüber hinaus hast du dich da irgendwie vor diesem Film viel damit befasst?
Also ich habe mich vor dem Film schon damit befasst, aber mehr so mit dem Praktischen eigentlich, eben so mit Meditation, mit Yoga, mit dieser Verbindung von Körper und Geist. Ich glaube, das ist etwas, das auch sehr viele Menschen anspricht, weil es eben nicht nur dieses Kopflastige ist, wo es heißt, es gibt Gut und Böse und wenn du nicht das machst, dann wirst du bestraft von einer ganz bösen Figur, sondern dass man eigentlich sagen kann, man kann in sich selbst Gott oder das Göttliche oder das Spirituelle finden und die Verbindung Kopf und Körper eigentlich so ein liebevoller Umgang mit sich selbst hat.
Ja, also würdest du sagen, dass jetzt der tibetische Buddhismus spezifisch vielleicht irgendwelche Eigenschaften hat, die den als Religion besonders attraktiv machen heutzutage?
Also ich habe mich jetzt nicht mit Religionswissenschaft auseinandergesetzt.
Ja, also jetzt einfach und so aus Laiensicht vielleicht.
Ja, den tibetischen Unterschieden vom chinesischen oder vom japanischen. Also ich glaube, es hat halt ganz viel mit dieser Figur vom Dalai Lama zu tun, wie er eigentlich den tibetischen Buddhismus auch im Westen vermittelt. Also das, was er davon zeigt. Also man kann ja sagen, er ist ein unglaublich intellektueller, hochphilosophischer Mensch, wenn er über den tibetischen wirklich Buddhismus spricht. Und da konnte ich einfach oder habe ich auch immer einfach zugehört und immer wieder so Bits and Pieces verstanden. Aber es ist eben, es hat mit Quantenphysik zu tun, es hat mit hochgeistigen Überlegungen zu tun, eben zum Beispiel, dass ich sage, da ja existiert gar nicht, sondern es ist alles ist verknüpft. Das ist eigentlich nur eine Vorstellung, die wir haben, dass es überhaupt ein Ich gibt. Es gibt viele so Aspekte, die sind wirklich hochphilosophisch. Aber eben das, was er uns in dem Sinn für unseren Alltag mitgibt, das ist eigentlich das, was wir versucht haben, in Wisdom of Happiness reinzubringen. Also diese Unterstützung oder diese, ja, so ein bisschen an der Hand nehmen, so wie gehen wir mit dem um, was eigentlich unser Alltag ist. Also wie gehen wir mit Stress um, mit Angst, mit unseren Unsicherheiten, mit unserer Wut auch. Ja, wie können wir diese Gefühle eben nicht von denen uns leiten lassen oder überrennen lassen, sondern eigentlich Wege finden, wie wir sagen können, okay, Schritt zurück machen, sagen, gut, ja, ich bin wütend. Warum bin ich wütend? Hat das wirklich mit einer realen Situation zu tun? Hat das wirklich mit dem Gegenüber, dass ich denke, dass mich wütend macht, zu tun? Oder triggert es irgendwas in mir selbst? Also es ist eigentlich sehr viel praktische Anleitungen, die ich das Gefühl habe, die können uns alle helfen, eigentlich diese Alltagssituation und unser Leben besser zu bewältigen und auch zu genießen.
Ja. Gut, jetzt kommt ja aber keine Religion ganz ohne Skandale aus oder irgendwelche Kritikpunkte. Also auch wenn man dem Buddhismus vielleicht nachsagt oder davon denkt, dass es eine friedliebende Religion sei, gab es auch da religiöse Verfolgungen, zum Beispiel der Rohingya in Burma. Im Bürgerkrieg in Sri Lanka wurden hinduistische Tamilen verfolgt. Und auch der Dalai Lama selber hat ein paar Momente gehabt in der Öffentlichkeit, die dann irgendwie für Kritik gesorgt haben. Seine China-Politik wurde zum Teil nicht immer gut geheißen. Dann gab es so eine Begegnung mit einem kleinen Jungen, wo dann auch so Pädophilie-Vorwürfe dazugekommen sind. Aber so aus unserer Sicht im Westen würde ich sagen, wir sind ja quasi so begraben unter einer Flut von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche. Beim Buddhismus gibt es einfach diese Masse an Informationen nicht. Also ist vielleicht irgendwie die Popularität auch ein bisschen darin begründet, dass wir verhältnismäßig naiv sind, was den Buddhismus angeht?
Das kann durchaus sein. Also es ist ja immer ein bisschen die Frage, eben geht es um eine Religion, geht es um eine Figur? Du hast jetzt verschiedene Sachen erwähnt. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man alle Religionen, alle Heilsversprechungen, falls es die sind, kritisch anschaut. Also ich habe ja im Hashtag Female Pleasure habe ich alle 5 Weltreligionen angeschaut. Und
also der Film, den du vor ein paar Jahren gemacht hast?
Genau, über 5 Frauen in den 5 Weltreligionen, was es bedeutet, Frauen zu sein. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, der japanische Buddhismus, der eigentlich aus China kam, der hat auch ganz viel Frauenverachtung immanent drin. Da geht es darum, dass der weibliche Körper so negativ ist, dass eigentlich Frauen schuld sind an allem Bösen, was es in der Welt gibt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, alles kritisch anzuschauen. Und ja, jetzt beim Dalai Lama, ich glaube, diese Geschichte mit dem Jungen ist auch ganz wichtig hinzuschauen. Was ich einfach sehr schade gefunden habe, ist, dass das, was da passiert ist, dass das von eigentlich, man weiß unterdessen, von der chinesischen Propaganda weltweit verbreitet wurde, aber es wurde gar nicht hingehört, was das im tibetischen Kontext für eine Bedeutung hat.
Genau, vielleicht müssen wir das mal kurz beschreiben, was da passiert
genau, ist. Genau, also es ging eigentlich um ein kulturelles Missverständnis. Mhm. Der Dalai Lama hat einen kleinen Jungen, sie waren den ganzen Tag, es war ein Seminar, wo die Eltern auch dabei waren, ganz viele Leute. Und der kleine Junge wollte unbedingt eine Umarmung vom Dalai Lama. Und der Dalai Lama war schon ein bisschen müde und hat nicht ganz verstanden, was der Junge wollte. Und es wurde ihm dann dreimal übersetzt und hat gesagt, ah, okay. Und dann hat er mit ihm von tibetischer Sicht aus ein Spiel gemacht, das Großeltern mit ihren kleinen Kindern machen, von ihren Enkeln, wenn die um Süßigkeiten betteln. Hat er gesagt, gib mir ein Küsschen hier, gib mir ein Küsschen auf die Wange und du kannst meine Zunge essen. Weil die Zunge hat ja eine ganz andere Bedeutung im tibetischen Buddhismus. Das ist ja eigentlich eine Ehrerbietung. Das ist eigentlich wie zum Zeigen, ich bin total unschuldig und ich gebe dir alles. Und die chinesische Propaganda hat das aufgenommen und hat gesagt, das ist ein pädophiler Übergriff. Mhm. Was natürlich vor allem für diesen kleinen Jungen ganz schlimm war. Also wir haben natürlich auch gedacht zuerst, was ist das? Und haben uns dann sehr informiert. Es ist alles auf Video aufgenommen, der ganze Tag, das ganze Seminar. Mhm. Und die Mutter und der kleine Junge es gab ein Interview mit vielen anderen Leuten nach diesem Event. Und der Junge und die Mutter waren total happy und haben gesagt, es war so schön und so nah am Dalai Lama. Und er hat so viel Witze gemacht und hat so gejoked mit mir. Und nachher irgendwie wurde dieser Skandal draus gemacht und die Medien haben das ja weltweit aufgegriffen. Ja. Aber es hat sich niemand damit auseinandergesetzt, was es wirklich aus der tibetischen Kultur bedeutet. Mhm. Und das Unglaubliche war ja, dass die chinesische Regierung hat das erste Mal das Internet geöffnet in Tibet. Und die konnten ja, das ist ja verboten, Bilder vom Dalai Lama zu sehen. Mhm. Und die haben diesen Zusammenschnitt, der ja auch noch sehr ganz kleinen Ausschnitt und sehr spezifisch zusammengeschnitten wurde, haben sie gezeigt in Tibet, weil sie gedacht haben, jetzt haben sie ihn. Jetzt können sie eigentlich das, was sie schon immer versuchen, ihn schlecht zu machen weltweit und auch in Tibet, haben sie erreicht. Und die Tibeterinnen und Tibeter haben ihn gefeiert, haben gesagt, so schön, er kennt sogar noch unsere alte Traditionen und es gab riesige Proteste, also Zehntausenden von Leuten in Tibet und in der Mongolei sind auf die Straße gegangen.
Ah, das hat tatsächlich noch so geschlagen. Ja, okay.
Aber das hat man natürlich nicht gesehen.
Ja.
Und das war auch schade, dass das eigentlich in sehr wenigen Medien dann nur aufgenommen wurde, die sich überhaupt damit auseinandergesetzt haben, was das in einem tibetischen Kontext bedeutet. Also von dem her, ich finde es sehr wichtig, dass man kritisch ist. Ich finde, es ist unglaublich wichtig, hinzuschauen. Und also ich glaube, es gibt schon auch eben gegen jetzt den Buddhismus, gegen andere Religionen gibt es kritische Stimmen und die muss man auch hören und muss auch schauen, was ist dahinter.
Barbara, wir haben so ein paar kurze, schnelle Fragen für dich vorbereitet. Die würde ich dir jetzt einfach mal stellen, einfach aus dem Bauch raus antworten. An diese höhere Macht glaube ich.
Die Menschlichkeit.
Schicksal oder Zufall?
Ich glaube, es gibt beides.
Doc-Film oder Spielfilm?
Ich liebe beide Genres, aber da ich Dokumentarfilme mache, ist für mich Dokumentarfilm schon mit dieser Authentizität und mit dem Mensch, der im Zentrum steht. Jetzt bei meinen Filmen hat mehr Bedeutung.
Mhm. An diesen Ort würde ich pilgern.
Da kommt mir keinen in den Sinn. Ja, vielleicht einen Ort, wo es einen heiligen Berg gibt. Also ich finde, Berge haben eine sehr große Bedeutung. Mhm. Wenn Himalaya mal wirklich so aus nächster Nähe zu sehen, das wäre schon sehr schön.
Ein spiritueller Moment in meinem Leben war?
Ja, ich denke, die persönliche Begegnung mit dem Dalai Lama hat schon auch sehr viel vom Spirituellen in Schwung gebracht. So Schwingungen waren da, ja.
Das liebe ich am Filmemachen.
Dass man Geschichten erzählen kann, die andere Menschen berühren können und die vielleicht auch etwas dazu beitragen, dass sich in der Welt etwas zum Positiven verändert.
Gut, also wir hatten jetzt die Person des 14. Dalai Lama, den Buddhismus, mal angeschaut. Und ich glaube, beides trägt sicherlich ein bisschen dazu bei, oder? Zu dem Stand, den der Dalai Lama in der Welt hat. Irgendwie ist aber die Botschaft ja auch sehr modern und zeitgemäß. Also wir haben es ja im Trailer auch schon so ein bisschen gehört. Es ist sehr so auf diese Gemeinsamkeit ausgerichtet und auch so auf dieses, wir alle wollen eigentlich individuell unser persönliches Glück vorantreiben und diese ganze Geschichte Achtsamkeit und Bewusstheit und irgendwie Zufriedenheit ist irgendwie eine sehr zeitgemäße Botschaft einfach. Also ist das vielleicht irgendwie auch einfach ein bisschen Zufall, dass das jetzt gerade so zusammenfällt mit dem Nerv der Zeit?
Also ich glaube, eben der Dalai Lama und auch alle Yoga-Lehrerinnen und Lehrer haben natürlich sehr viel dazu beigetragen, dass das Eingang in unsere Kultur gefunden hat. Mhm. Von dem her glaube ich eher, es ist umgekehrt. Also unsere Zeit hat diese Elemente, weil die eben jetzt in den letzten, seit eben 50er, 60er, 70er Jahren eigentlich in unsere Kultur aufgenommen worden sind.
Wo der Dalai Lama auch dazu beigetragen hat.
Ja, so natürlich. Genau. Also ich glaube, das hat ganz einen großen Einfluss. Und dieses Gefühl von Achtsamkeit oder von Miteinander, ich glaube, es ist einfach auch ein Gegenmodell und hat deshalb auch eine große Wichtigkeit, weil eben sehr viele Menschen, leider oft auch Männer, nicht nur, eigentlich genau die in eine andere Richtung gehen möchten. Also diese Spaltung, dieser Hass, der eigentlich kultiviert wird, ist ja einfach wirklich die Frage, wohin bringt uns das als Menschheit?
Mhm. Meinst du, dass diese Botschaft dem irgendwas entgegensetzen kann? Also so eben diese ganzen religiös motivierten Konflikte und sowas finden weiterhin statt. Das wird jetzt irgendwie auch nicht unbedingt weniger, hat man so das Gefühl. Also weiß ich nicht, reicht das?
Also ob es reicht, werden wir sehen. Aber ich glaube, wenn es nicht immer Menschen gegeben hätte, die an etwas Positives geglaubt hätten und wirklich sich auch dafür eingesetzt hätte, würde es wahrscheinlich die Menschheit nicht mehr geben. Mhm. Und ich glaube, so was der Dalai Lama ja eigentlich sagt, auch in Wisdom of Happiness, natürlich geht es um das persönliche Glück und um das persönliche Wohlbefinden. Aber eigentlich mit dem, dass man Gutes sich selbst tut, macht man ja auch Gutes für die anderen. Weil wenn ich bereit bin, andere anzuschauen, wenn ich bereit bin, meine eigenen negativen Gefühle irgendwie in den Griff zu bekommen, dann habe ich ja auch eine ganz andere Ausstrahlung, gehe ich ganz anders auf andere Menschen zu. Und das heißt, das verändert ja auch das Miteinanderleben. Und ich glaube schon, dass das eine große Gegenkraft ist zu dem, was im Moment gerade so propagiert wird. Weil wohin führt das? Also wohin führt das, wenn wir uns gegenseitig schlecht machen, hassen, wenn es schlimm kommt, hochkommt, umbringen? Was soll aus der Welt werden? Also wir haben wirklich eigentlich größere Sachen, um die wir uns kümmern sollten, als eben haben wir verschiedene Religionen oder verschiedene Hautfarben oder eine andere Nation. Nämlich eigentlich unser Planet, der ein wunderschöner Ort ist, den wir aber zerstören. Und ich glaube, das ist auch für den Dalai Lama ganz wichtig, dass er sagt ja immer, also das ist unser einziges Zuhause. Also kümmern wir uns drum und übernehmen wir Verantwortung.
Ja, eben, also es wirkt immer so ein bisschen, wenn man sagt, ich kümmere mich jetzt um meinen eigenen Seelenfrieden und darum, dass ich persönlich mich gut verhalte gegenüber anderen und irgendwie da in positiven Kontakt trete mit Menschen, dass man da relativ wenig in die Waagschale wirft oder gegen irgendwie diese systemische Problematiken, die in der Welt so herrschen. Und es wirkt vielleicht irgendwie sogar ein bisschen egoistisch.
Ja, aber das ist ja überhaupt nicht das, was er meint.
Ja, ja.
Also er meint ja eigentlich, du musst zuerst dich akzeptieren und bei dir aufräumen und genau deine Projektionen eben, er sagt zum Beispiel im Film, 90% der Negativität ist einfach Projektion, hat nichts mit der Realität zu tun. Also fang bei dir an, da zu schauen, was bist du für ein Mensch, wie reagierst du auf andere, wie bist du mit dir selbst, liebst du dich selbst oder hast du einen Selbsthass und kommst durch das gar nicht dahin, andere Menschen zu lieben. Und eigentlich dieses Liebevolle sich selbst gegenüber ist ja überhaupt nicht egoistisch, sondern hat ja damit zu tun, dass ich dann eben auch in meinem Umfeld, das fängt ja immer bei der Familie an, bei den Freunden, bei den Beziehungen, dann schlussendlich im Quartier, in der Stadt, im Land, dass das eben wirklich einen riesen Einfluss hat, weil schlussendlich ganz viele Sachen, die negativ passieren, also wenn wir jetzt an Putin denken, wenn wir an Trump denken, wenn man das als negativ anschauen kann, sind ja Einzelfiguren und ihre Message hat ganz viel mit dem zu tun, mit einem Hass streuen, mit einer sagen, die sind andere, die sind weniger wert, wir sind mehr wert. Also das sind ja auch immer Messages von Einzelpersonen, die dann andere anstecken und die denken, oh ja, genau, das ist das, was mir Glück bringt. Ich muss alle anderen hassen. Also es hat nicht nur einen kleinen naiven Punkt, sondern es ist ja ein ganzes, auch ein System, das eigentlich, wenn wir das schaffen würden, unser Zusammenleben tausendmal schöner und entspannter und reicher an schönen Erlebnissen und einem Miteinander machen würde. Ja. Und eben, dann würden wir uns auch darum kümmern, dass unser Planet nicht kaputt geht und nicht daran denken, wie können wir noch mehr Geld scheffeln, dass ja eigentlich immer, es geht eigentlich immer um das Glück, um das Gefühl von, wie kann ich glücklich werden und ein zufriedener Mensch werden. Und eben das Denken von Macht oder das Denken von nur mit ganz viel Geld werde ich glücklich. Eigentlich wissen wir das ja alle, dass das nicht funktioniert. Mhm. Aber natürlich wird es uns immer wieder erzählt und ja, man gibt sich leider manchmal dem auch hin.
Ja. Jetzt abschließend, also du hast sicherlich auch Reaktionen bekommen auf den Film. Was würdest du sagen, was ist die Antwort auf diese Frage, die wir am Anfang gestellt haben, warum der Dalai Lama so populär ist? Und kann man von ihm irgendwas lernen, was man vielleicht von anderen Religionsoberhäuptern nicht lernt?
Ja, also die Reaktionen der Menschen, die den Film gesehen haben, ist unglaublich positiv. Also sie sagen eigentlich alle, es gibt so wirklich so ein, es ist eine direkte Begegnung mit dem Dalai Lama. Der schaut ja auch die Menschen an.
Also direkt in die Kamera.
Genau, direkt in die Kamera. Also mit mir gesprochen hat zwar ein Interview, aber er schaut die Leute an. Er wusste das auch, dass er direkt alle Zuschauerinnen und Zuschauer anschaut. Es spricht nur er. Und er gibt den Menschen einfach so ein Gefühl von, ich bin mit dir im Dialog. Ich verstehe deine Ängste, ich verstehe deine Gefühle. Ich habe die selbst auch. Aber es gibt Möglichkeiten, damit umzugehen. Also es ist wirklich so, die Leute sagen, es gibt so ein Gefühl von Hoffnung und von Zuversicht und auch so, ja, ich als Individuum, ich als Teil einer Gemeinschaft kann etwas verändern und kann ein positiveres Leben für mich, aber auch für alle anderen dazu beitragen. Also das ist eigentlich so die Hauptreaktion und das ist irgendwie auch total schön. Mhm. Also das war auch unser Ziel und wir haben gehofft, dass der Film das rüberbringen kann. Das scheint zu funktionieren.
Ja. Barbara Miller, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen, vielen Dank für das Interview.
Das war's mit NZZ Megahertz und diesem Auftakt zu unserer neuen Staffel Glauben, oh Gott. Vielleicht habt ihr ja Gedanken, Fragen, Vorschläge für weitere Themen, die wir in dieser Staffel noch behandeln könnten. Oder wollt uns einfach mitteilen, was für eine Rolle Glauben und Spiritualität in eurem Leben spielt oder auch nicht spielt. Dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an megahertz@nzz.ch. Die Kontaktdetails findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und ich hoffe, dass diese erste Folge euch gefallen hat und dass ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Jenny Rieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.